Hallo und herzlich willkommen zu Wie überlebt man, dem Survival-Podcast mit mir, Karin.
Und ich bin Sonja.
So, frohes neues Jahr allen Hörern und Hörerinnen, auch dir, Karin.
Frohes neues.
Ich bin eigentlich froh, dass das letzte Jahr vorbei ist. Ich hoffe, dass das nächste Jahr geil wird für uns alle, ein Mega-Jahr. Dieses Jahr starten wir mit einem Thema, das wieder ein Hörerwunsch war. Aber bevor wir ins Thema starten, gibt es natürlich wieder einen Überlebensmythos. Unter Wasser kannst du durch Schilfrohr atmen. Ist das wahr oder falsch?
Puh. Ganz schnell hätte ich ja gesagt, aber dann gedacht, na, Schilf ist innen sicher auch mit Wasser voll.
Wie geil!
Warum lachst
du? Also nein. Ich klär dich auf, ja. Der Mythos besagt, dass man durch ein Schilfrohr unter Wasser atmen kann, das eben eine Art Schnorchel darstellt. Schnorchel funktionieren aber nur, weil sie recht kurz sind. Außerdem gilt, je tiefer du unter Wasser bist, desto mehr erschwert der Druck des Wassers das Atmen. Wenn du nicht richtig ausatmen kannst, schaffst du es nicht, die Luft bis zur Spitze des Rohrs zu drücken, da es eben zu lang wäre. Daher würdest du beim nächsten Atemzug dieselbe Luft einatmen, die du gerade ausgeatmet hast. Dieser Mythos ist somit falsch. Man kann kein Schilfrohr nutzen, um unter Wasser zu atmen. Aber nicht, weil Wasser drin ist anscheinend. Aber ich meine, du hast einerseits schon recht, aber wenn ich das, weißt du, ich denke mal, wenn ich es abbreche, in den Mund nehme, außerhalb vom Wasser und dann untertauche, dann ist kein Wasser drin.
Ja, okay. Aber ich mir gedacht, wenn ich schon unten bin und ich weiß nicht, wie Luft wird, dann bricht jemand so und...
Ja, dann ist Wasser drin, ist klar, ja. Das funktioniert auch nicht. Also einfach nicht machen, es funktioniert auf keinen Fall. Gut, Karin, wir starten wie immer mit einer kurzen Geschichte ins Thema. Mhm. In diesem Fall wurde die Geschichte aber einer wahren Begebenheit nachempfunden.
Okay.
Der Holzstuhl unter dir wird langsam etwas unbequem. Es ist so still, dass du hören würdest, wenn eine Stecknadel auf den Boden fällt. Konzentriert blätterst du um. Lies die nächsten Zeilen und schreibst dir stichwortartig wichtige Informationen auf deinen Notizblock. Das Mädchen neben dir stellt ein Glas zurück auf den Tisch, was bei der Stille fast schon unnatürlich laut klingt. Die beiden Burschen euch gegenüber flüstern leise miteinander, während du schon wieder weiterblätterst. Ein Lehrer streift langsam durch die Gänge. Er hat die Aufsicht und ist da, solltet ihr Fragen haben. Du wirfst einen Blick auf die Uhr, 11.20 Uhr. Sobald du alles aufgeschrieben hast, wirst du nach Hause fahren und lernen. Schließlich ist übermorgen der große Test. Kurz siehst du dich um. Es sind so viele Schüler hier wie sonst nie. Der Lehrer nickt dir kurz freundlich zu, als plötzlich die Tür zur Bibliothek aufspringt. Zwei Schüler betreten den Raum. Du kennst sie vom Sehen, weißt ihre Namen aber nicht. Neben dir schreit jemand, als die beiden Teenager ihre Waffen heben und auf die Schüler und den Lehrer schießen. Blitzschnell musst du entscheiden, was du tust. Karin, was würdest du in dieser Situation machen? Verstecken, weglaufen oder angreifen?
Verstecken. Oder weglaufen, je nachdem, wie schnell ich bin.
Naja, Karin, du hast gesagt verstecken. Bevor wir uns aber anschauen, ob die Entscheidung gut war, ein paar Fakten zum Thema Amoklauf. Amok kommt vom malaiischen Wort Amuk und bedeutet wütend oder rasend. Als Amoklauf oder Amoktat bezeichnet man einen Massenmord oder den Versuch eines Massenmords, der aus terroristischen Motiven oder aufgrund einer psychischen Erkrankung mit Realitätsverlust begangen wird und bei dem Täter das Risiko, selbst getötet zu werden, in Kauf nimmt. Der Täter wird als Amokläufer, Amoktäter oder bei Verwendung von Schusswaffen als Amokschütze bezeichnet. Wenn der Täter ein Fahrzeug einsetzt, spricht man von einem Amokfahrer. Es gilt mittlerweile durch Erfahrungen als abgesichert, dass die meisten dieser Taten nicht impulsiv stattfinden, sondern oft sogar über mehrere Jahre hinweg detailliert geplant werden. Die aktuelle wissenschaftliche Literatur definiert deshalb Amoktaten so. Bei einem Amoklauf handelt es sich um die Tötung oder versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen, bei der Tat körperlich anwesenden Täter mit tödlichen oder potenziell tödlichen Waffen innerhalb eines Tatereignisses ohne Abkühlungsperiode, das zumindest teilweise im öffentlichen Raum stattfindet. Also klingt voll kompliziert. Ich habe eigentlich immer geglaubt, dass der Amoklauf was ist, wenn einer plötzlich auszuckt. Für mich klingt das so, dieses Amoklaufen ist für mich so, ich zucke jetzt aus und schieße Leute nieder. Aber anscheinend wird das meistens über Jahre hinweg geplant. Kannst du das vorstellen?
Naja, man hört es halt leider immer wieder.
Jahrelang und keiner merkt's, weißt du, was ich meine?
Ja, das finde ich erschreckend. Immer die Eltern, die sagen, na, sie haben überhaupt nichts mitgekriegt und der Bursch hat sich aber Waffen irgendwo gekauft. Das finde ich so arg. Dass ich als Elternteil das nicht mitkriege, dass mit meinem Kind was nicht stimmt.
Ja gut, ich glaube in Amerika, wenn dein Kind sich Waffen kauft, ist dir das relativ wurscht. Ja, bist vielleicht sogar noch stolz auf das Kind.
Ja, das kann sein, aber...
Aber Karin, was glaubst du, wie lang dauert ein Amoklauf im Durchschnitt? 9 Minuten, 19 Minuten oder 29 Minuten?
Boah, im Durchschnitt?
Hm.
Ich sag einmal 19.
Im Durchschnitt dauert ein Amoklauf 9 Minuten.
Ah, okay.
Das ist wesentlich kürzer, als ich gedacht hätte, aber diese 9 Minuten können sich in der Situation schon endlos anfühlen. Also so kurz die für uns jetzt auch sind, so lang können es werden. Karin, wenn ich von Amokläufen spreche, an welches Land denkst du dann natürlich zuerst?
Amerika.
Richtig, an die USA. Bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, dass die einen von Amokläufen und andere von Mass-Shootings, also Massenschießereien, sprechen. Und ich konnte hier keine genaue Trennung finden, da oft in den gleichen Artikeln und Statistiken beide Begriffe für dieselbe Auswertung verwendet werden.
Okay.
Also Karin, wie viele Mass-Shootings, denkst du, gab es bis Anfang November 2024 in den USA?
Schon immer, oder wie?
Nein, nur 2024. Ah, okay. Mehr als 200, hm? Mehr als 300 oder mehr als 400?
So viel? Boom, 300.
Es waren 473 in 10 Monaten. Und das ist mehr als eine Schießerei pro Tag, bei der 4 oder mehr Menschen durch den gleichen Vorfall zur gleichen Zeit am gleichen Ort getötet oder verletzt werden. Der Schütze ist dabei nicht mit einberechnet.
Wahnsinn.
Von diesen 473 Amokläufen fanden 322 an Schulen statt. In 10 Monaten. Zwischen 2014 und Oktober 2024 fanden insgesamt 5.162 Massenschießereien statt. Das schlimmste Jahr innerhalb dieser Zeitspanne war übrigens 2021 mit 689 solchen Schießereien. In Amerika gibt es interessanterweise Seminare mit dem Titel Einen Amoklauf überleben. Es gibt sogar spezielle Kurse für Amokläufe in Bussen zum Beispiel. Selbst wenn man nicht in den USA lebt, wenn man die Möglichkeit hat, so ein Seminar zu besuchen, sollte man das meiner Meinung nach auch machen. Sicher, sicher. In manchen Bundesstaaten in den USA sind solche Trainings in Schulen übrigens verpflichtend. Das Problem dabei ist aber leider, dass die Täter somit meistens auch bei diesen Trainings dabei sind und schon wissen, wie die Opfer reagieren werden. Zum Beispiel haben mehrere Attentäter daraufhin gezielt den Feueralarm ausgelöst, um die Schüler aus den Klassenzimmern zu locken.
Das ist ja voll hinterlistig. Die gehen in einen Kurs, wo ich lerne, wie ich mich verhalte, wenn mir sowas passiert. Damit sie sehen?
Nein, die haben das in der Schule verpflichtend.
Ach so. Ja,
die Schulen, ja genau, die machen das verpflichtend und dann musst du dir das halt reinziehen und denkst dir, hey, geil, ich wollte das sowieso machen, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich das verhindern kann, dass die überleben. Ne?
Ist das doch krank.
Aber Karin, kennst du einen bekannten Amoklauf?
Ich kenne wahrscheinlich mehrere, aber ich kann da die alle nicht beim Namen nennen, ich merke mir die leider nicht. Ah, wie heißt
denn der? Gut, den kennst sicher einer. Ja, warte, vielleicht kommt es noch.
Ja, das Problem ist bei mir Namen. Der war eh in ein paar Podcasts. Deswegen habe ich mich gewundert, warum das so kurz ist, weil bei den zwei hat es ewig gedauert. Gefühlt.
Dem hat es lang. Also, einer der bei uns wohl bekanntesten Amokläufe war der Amoklauf von Utøya. Am 22. Juli 2011, das ist schon wieder gefühlt ewig her, tötete Anders Behring Breivik 8 Menschen in Oslo mit einer Bombe. Danach fuhr er auf die Insel Utøya und schoss 90 Minuten lang auf die jungen Teilnehmer eines Feriencamps. An dem Tag richtete er 68 Menschen hin.
Das ist der.
Ein weiteres Opfer lag eine Woche später seinen schweren Verletzungen. Ich finde eigentlich dafür, dass der 90 Minuten walten hat können, hat der verhältnismäßig wenig Menschen getötet. Ich meine, nicht falsch verstehen, nein, 68 Menschen ist furchtbar. Aber der hätte wesentlich mehr töten können in der Zeit.
Aber das ist sicher
das ist Horror.
Einer von denen, die am meisten erwischt haben, ne?
Ganz sicher sogar.
Weil 68 ist schon hart.
Ich habe mir die Dokumentation angeschaut auf Netflix mal. War schon sehr interessant, weil da auch Überlebende erzählt haben, wie sie es geschafft haben zu überleben. Und ich habe das extrem interessant gefunden, aber mir hat das so leid getan, dieses Trauma, mit dem die Menschen auch leben müssen. Ja. Das, der da reinrennt und denen noch erklärt, alles cool, alles safe und dann alle einfach abschießt, das ist krank. Gut, aber dann habe ich noch einen Amoklauf aus Amerika herausgesucht, wo die Massenschießereien ja leider an der Tagesordnung liegen. Am 20. April 1999 stürmen zwei junge Schüler, 17 und 18 Jahre, die Columbine High School und erschossen 12 Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren und einen Lehrer. 24 weitere Personen wurden verletzt. Der Amoklauf begann in der Cafeteria und setzte sich in der Bibliothek fort. Nach dem Amoklauf nahmen sich die Amokläufer das Leben. Leider wurde dieser Amoklauf Inspiration für weitere Gewalttaten. Zum Beispiel hat der 19-jährige Bursche, der 16 Menschen und sich selbst 2002 am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt zu Columbine recherchiert, sowie auch der 17-jährige Amokläufer von Winnenden. Der Amoklauf von Columbine hinterließ aber auch kulturelle Spuren. Zum Beispiel werden in dem Film Elephant eindeutige Parallelen gezogen. Der Dokumentarfilm Bowling for Columbine widmete sich auch diesem speziellen Fall. Du kennst auch bestimmt das Lied Pumped Up Kicks von Foster the People.
Möglich.
Angeblich soll es in dem Lied um einen Amoklauf gehen, auch wenn der Frontman das abstreitet. Fakt ist, dass eine Cousine des Bassisten den Amoklauf an der Columbine High School 1999 überlebt hat. Könnte also gut sein, der Text klingt zumindest sehr danach. Vor der Wiederholung am Schluss werde ich noch einen kurzen Teil des Liedtextes zitieren, natürlich auf Deutsch. Und am 16.12.2024 kam ein 15-jähriges Mädchen pünktlich zur Schule und eröffnete nach 3 Stunden plötzlich das Feuer. Sie tötete einen Mitschüler und einen Lehrer und verletzte 6 weitere Schüler schwer, ehe sie sich dann selbst das Leben nahm. 2 Mitschüler erlitten lebensbedrohliche Verletzungen.
Ein Mädel?
Ja.
Ich meine,
was?
Nein, nichts dagegen, aber es ist voll unnatürlich, dass das Mädels ja machen. Die töten normalerweise anders.
Naja, eher nicht Schusswaffen.
Genau.
Ja, eher nicht so blutig, aber dazu komme ich noch. Dass nicht noch mehr Menschen starben, liegt laut Experten vor allem daran, dass an dieser Schule für den Ernstfall trainiert wird und die Schüler somit wussten, was sie zu tun hatten. Frauen oder Mädchen, die Schießereien an Schulen verüben, sind übrigens nach wie vor die Seltenheit, wie du gesagt hast. Studien zufolge werden nur etwa 3% der Amokläufe von Frauen verübt. Das ist urwenig. Mhm. Gott sei Dank, aber macht's auch nicht viel besser. In den USA gehören tödliche Schüsse zum Alltag. Zum Beispiel größere Attacken an Schulen, in Supermärkten oder Nachtclubs oder bei großen Veranstaltungen. Während also in Amerika so gut wie täglich solche Tragödien geschehen, passieren in Deutschland und Österreich zum Glück wesentlich seltener Amokläufe. Trotzdem kommen sie immer wieder vor. Deshalb habe ich mir mal angesehen, was man im Ernstfall tun kann und wie man seine Chancen erhöht, einen Amoklauf zu überleben. Zuerst schauen wir uns einmal an, wie du am Anfang reagiert hast. Du hast ja zuerst gesagt, verstecken. Du warst dann nicht ganz sicher, ob du dich lieber wegrennst, aber die Zeit hast du nicht, dass du das wirklich überlegst. Also wahrscheinlich hättest du dich gleich einmal versteckt. Viele Möglichkeiten hat man ja nicht. Du kannst dich im Prinzip nur verstecken, weglaufen oder einen Täter angreifen. Eine University aus Amerika hat den Amoklauf an der Columbine High School mit aufwendiger Hightech-Computersimulation nachgestellt. Herausgefunden haben sie, dass man weniger Chancen hat, bei einem Amoklauf zu überleben, wenn man sich versteckt. Vielmehr kommen diejenigen unbeschadet davon, die so schnell wie möglich weglaufen. Die Forscher spielten viele Szenarien durch, die Verstecken, Weglaufen und Kämpfen beinhalteten und stellten jeweils die Zahl der Opfer und Überlebenden fest. Dabei konnten sie feststellen, dass die Zahl der Opfer größer ist, wenn mehr Menschen versuchen, sich zu verstecken, statt wegzulaufen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Weglaufen in jedem Fall die richtige Reaktion ist. Sie ist aber in den meisten Fällen die beste.
Okay.
Generell kann man sich folgende Reihenfolge merken. Run, hide, fight. Also laufen, verstecken, kämpfen. Weglaufen ist die oberste Priorität. Wenn das nicht möglich ist, versteck dich. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, kämpfe. Wichtig zu sagen ist auch, dass es nichts bringt, mit dem Täter zu sprechen. Ihm ist egal, wer du bist, er will nur töten. Wirklich schützen kann man sich leider nicht vor einem Amoklauf, aber man kann ein paar Dinge beachten, um im Notfall seine Chancen zu erhöhen. Erstens, halte in öffentlichen Gebäuden oder an öffentlichen Orten Ausschau nach Fluchtmöglichkeiten. Zum Beispiel in einem Fußballstadion, Supermarkt, am Bahnhof oder in der Schule. Merk dir mindestens 3 Optionen, am besten in 3 verschiedene Richtungen, in die du fliehen kannst. Zweitens, halte Ausschau nach größeren Gegenständen oder Objekten, die robust genug wirken, um dir im Notfall als Deckung zu dienen. Drittens, schau dir die anderen Personen gut an. Gibt es Personen, die sich nicht wie gewöhnliche Personen verhalten? Achte auch darauf, ob jemand eine große Reisetasche oder schwere Kleidung trägt, die vielleicht nicht zur Jahreszeit passt. Gibt es Personen, die besonders nervös wirken oder unnatürlich schwitzen? Im Zweifelsfall rasch das Weite suchen und lieber ein anderes Mal wiederkommen. Sollte es zu einer Schießerei kommen, kann deine Reaktion in den ersten Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Die unmittelbare Reichweite einer Schusswaffe ist die sogenannte Todeszone. Aus dieser muss man sich unbedingt entfernen, und zwar so schnell wie möglich. Hier ist es hilfreich, wenn du dir vorher Fluchtwege eingeprägt hast. In Panik kann es nämlich vorkommen, dass man in eine Richtung läuft, die keinen Schutz bietet. Wenn du den Ort oder das Gebäude nicht verlassen kannst, versteck dich hinter einem der Objekte, die du vorher schon entdeckt hast. Die beste Option ist aber immer die Flucht. Hinter einem Objekt wie einer Mauer oder einem riesigen Blumenkübel versteckt, solltest du nicht ausharren, sondern weiterhin versuchen, den Ort zu verlassen. Versuche, von Deckung zu gelangen, meide dabei aber größere Menschenansammlungen, da diese ein attraktives Ziel für den Amok-Täter sind. In manchen Fällen helfen Ablenkmanöver. Zum Beispiel das Werfen eines Gegenstands in die entgegengesetzte Richtung des eigenen Fluchtwegs kann einem wichtige Sekunden schenken. Sobald der Täter die Waffe dorthin richtet, nutze den Moment, um zum nächsten Objekt zu kommen oder den Ort des Geschehens zu verlassen. Hast du die Todeszone verlassen, aber es besteht noch immer hohes Risiko, erschossen zu werden, halte dich geduckt, also nach vorne gebeugt mit dem Gewicht auf den Fußballen. Ein hohes Risiko besteht mindestens so lange, wie noch Schüsse zu hören sind. Bist du aus der Gefahrenzone, warne andere Personen oder Passanten, damit diese auch weglaufen können und nicht erst ins Gebäude gehen oder den Platz betreten. Bist du an einem sicheren Ort und nur dann alarmier die Polizei. Geschieht der Amoklauf in einer Schule und man befindet sich gerade am Gang, sind die Fluchtmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Wenn sich die Chance bietet, unbedingt in ein Klassenzimmer fliehen, die Tür schließen und verbarrikadieren. Auf keinen Fall die Tür wieder öffnen, auch nicht, wenn ein anderer Schüler klopft und hinein möchte. Und das ist das Schwierigste daran.
Ja.
Wenn sichergestellt werden kann, dass draußen keine Schützen sind und man sich im Erdgeschoss befindet, kann man auch versuchen, durch ein Fenster zu entkommen. Was aber, Karin, wenn weder Flucht noch Verstecken möglich sind? Als letztes Mittel bleibt dann noch der Angriff. Zum Beispiel betritt der Amokläufer einen nicht verschlossenen Raum, zum Beispiel einen Klassenraum. Hierbei sollten auf Kommando mehrere geeignete Personen rasch auf den Täter losgehen. Sie können zum Beispiel gleichzeitig über Tische und Bänke springen und den Täter festhalten oder umwerfen und zu Boden drücken. Im Ernstfall raten es Experten sogar dazu, mit äußerster Aggression gegen den Täter vorzugehen, um ihn außer Gefecht zu setzen. Bei einem Angriff ist man leider zumindest zeitweilig der Waffe des Täters schutzlos ausgeliefert. Daher sollte das immer die letzte Option sein, falls keine andere Option mehr möglich ist. Gut, Karin, bevor du noch mal kurz wiederholen darfst, wie versprochen, hier noch die Textzeile aus Pumped Up Kicks aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Robert hat eine schnelle Hand. Er wird sich im Raum umsehen. Er wird euch seinen Plan nicht verraten. Yeah, er fand eine Waffe mit 6 Schuss im Schrank seines Vaters. In einer Box voller lustiger Dinge und ich weiß nicht was. Aber er kommt euch holen. Yeah, er kommt euch holen. All die anderen Kinder mit den teuren Tretern, ihr rennt besser weg, weg von meiner Waffe. All die anderen Kinder mit den teuren Tretern, ihr rennt besser weg, schneller als meine Kugel. Karin, was sagst du zu dem Text?
Hat überhaupt nichts mit einem Amoklauf zu tun, wie man da überhaupt drauf kommt.
Hä? Ja. Also, das war jetzt Sarkasmus, oder?
Wie ich mir das aufschreiben kann.
Ja, wie gesagt, der Sänger dementiert das.
Und was sagt das Erklärung, was das sein soll? Das hätte ich mir ein paar heute gefragt.
Das habe ich mir dann nicht mehr durchgelesen.
Ja, das haben sie mir sicher nicht gefragt. Die lassen sich halt immer davon kommen.
Es ist Kunst. Ja. Naja, davon kommen. Er macht ja nichts Schlimmes, wenn er das...
aber dann braucht er es nicht dementieren.
Einfach umsetzen. Ja, ich glaube, dass viele Menschen... Eminem hatte zum Beispiel auch ein Lied geschrieben über den Amoklauf, wo damals der Täter in Amerika aus dem Fenster geschossen hat auf die Leute aus dem Hotel raus. Eminem hat darüber auch ein Lied gemacht. Im Video ist er auch der Amokschütze, der am Ende von der Polizei getötet wird. Die Menschen haben sich schon sehr darüber beschwert, wie man über sowas ein Lied machen kann. Und das Problem ist, dass viele Menschen halt Kunst und Künstler auch nicht trennen und somit dann sagen, er verherrlicht so eine Art der Gewalt, was mit dem anderen, also das eine hat mit dem anderen, finde ich, nichts zu tun. Ich finde auch nicht, dass es vom Text her verherrlichend ist. Es wird einfach was aufgearbeitet und genauso ist das da. Es kann aber halt schon sein, dass der Sänger nicht möchte, dass ihm dann unterstellt wird, er verherrlicht das oder was auch immer. Und deshalb sagt, das hat halt damit nichts zu tun. Das Lied klingt auch sehr fröhlich. Es ist ja bei uns im Radio auch rauf und runter gelaufen, jahrelang. Aber das Gute ist halt, dass bei uns fast keiner die Texte wahrscheinlich versteht in Österreich oder Deutschland. Und deshalb sowas auch gut funktioniert in Amerika, wo du es verstehst. Weiß ich nicht, ob sie so viel gespielt haben, das Lied. Aber es kann schon sein, dass der Sänger einfach sagt, es hat damit nichts zu tun, damit er sich nicht so angreifbar macht. Aber dadurch, dass ja auch die Cousine von dem Bassisten damals das überlebt hat und die ganz sicher ein Trauma hat, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wenn ich mir den Text anschaue, dass es doch was damit zu tun hat, auch wenn er es leugnet.
Ja, es kommt aber, glaube ich, auch immer darauf an, wie die Lieder, also das Lied hat für mich jetzt geklungen, wie wenn der das witzig fand hat, was der tut. Aber wenn das irgendwie so ein Message hat von wegen an Leute, die das vorhaben, so tu es nicht, weil am Ende wirst sterben, dann finde ich das wieder in Ordnung. Das hat halt immer so, ja.
Ja, aber ich habe ja schon am Anfang erwähnt, es ist den Tätern egal, wenn sie dabei draufgehen.
Ja, leider.
Viele richten sich nachher auch selbst. Wobei ich mir denke, ja, wenn du nicht mehr leben willst, ich finde das schrecklich. Aber warum dann noch andere mit reinziehen?
Ja.
Weißt, ja. Aber Karin, weil du so schön am Reden bist, kannst du bitte nochmal für uns wiederholen, wie man sich bei einem Amoklauf verhalten sollte?
Na sicher. Ja. Angefangen haben wir, glaube ich, also beim Amoklauf.
Ja, na, du kannst schon sagen, wie es dich einmal vorbereiten kannst, wenn es dir gut geht.
Nein, ich bin nur dort, wo ich mir drei Fluchtwege suche.
Ja, okay.
Mir die Leute in der Umgebung anschauen, ob die irgendwie komisch sind oder komische Gegenstände bei sich haben, ob die schwitzen oder nervös sind. Wenn es mir zu unsicher ist, dann gehe ich lieber woanders hin. Dann ist das Erste, was ich tue, wenn ein Amoklauf ist, zu flüchten, wenn ich das kann. Erst als Zweites würde ich mich verstecken und als Drittes würde ich angreifen.
Genau.
Ich sollte nicht dorthin laufen, wo große Menschenmengen sind, weil auf das zieht er ab. Polizei verständigen sollte ich erst, wenn ich wirklich aus der Gefahrenzone draußen bin. Wenn ich mich wo einschließe, sollte ich für niemanden aufmachen.
Ja, im Großen und Ganzen war es das eh schon. Wenn du dich verstecken musst, dann halt hinter riesigen Objekten, die dir Sicherheit bieten können, wie Mauern oder Blumenkübel. Wobei Mauern, es kommt davon, was er mit hat, da kann er schon durchschießen auch. Aber er sieht dich zumindest mal nicht. Und trotz alledem immer wieder versuchen, trotzdem das Gebäude oder den Ort zu verlassen. Also wenn du die Möglichkeit hast, von einem Objekt zum nächsten zu huschen, dann mach das. Am besten gebückt, damit du nicht so viel Angriffsfläche bietest. Und ja, wenn du eher in seinem Visier bist, dann vielleicht mit einem Ablenkungsmanöver, indem du irgendwas wohin wirfst, dass er sich wegdreht von dir. Und ich würde ihn auch nicht alleine angreifen, außer die Gelegenheit ist wirklich so gut. Aber ich glaube, alleine ist es auch schwierig, so einen Menschen zu überrumpeln, weil meistens sind sie auch Männer, haben wir gelernt, oder halt Burschen. Wenn du die Möglichkeit hast, dich mit anderen zusammenzutun und ihr greift einen gemeinsam an, schaut bitte, dass ihr so sicher wie möglich seid, nicht, dass ihr euch dann ihm komplett entgegenstellt und er genug Zeit hat, euch alle niederzuschießen. Ne? Gut, Karin, um die Folge doch noch positiv abzuschließen, würde ich sagen, wir kommen zum Witz. Und aufgrund des traurigen Themas habe ich nicht nach passenden Witzen gesucht. Stattdessen habe ich euch diesen hier mitgebracht. Zur Feier ihres 30. Hochzeitstags planen Hanno und seine Frau eine Reise in das Hotel, in dem sie einst ihre Flitterwochen verbracht haben. Alles soll perfekt sein.
Hanno fährt einen Tag früher, um alles vorzubereiten. Nachts schreibt eine E-Mail an seine Frau, gibt jedoch eine falsche Adresse ein und die Nachricht landet stattdessen bei der Witwe eines kürzlich verstorbenen Pfarrers. Am nächsten Morgen findet der Sohn der Witwe seine Mutter ohnmächtig vor ihrem Computer. Dort steht: Meine herzallerliebste Frau, ich bin gerade eingetroffen. Alles ist für deine Ankunft morgen vorbereitet. Ich hoffe, deine Reise wird so angenehm wie meine sein. PS, es ist sehr heiß hier.
Ich glaube, die fährt in die Hölle.
Oh, ja. Vor allem für ihre Ankunft morgen, ja, ist schon alles vorbereitet. Na, warm. Ja, schrecklich.
Ja, ist gut, ey.
Karin, was werden wir nächstes Mal bei dir überleben?
Eine Naturkatastrophe. Aber ich habe da so ein kleines Special für die Folge darauf, also am 15.02. Und zwar würde ich die Zuhörer entscheiden lassen, welches Thema das ich wähle. Und zwar hätten wir da erstens Zeitreise, zweitens Atomkatastrophe und drittens Alieninvasion. Und wenn ihr da mitmachen wollt, wir werden die Umfrage am 1.1. im Laufe des Vormittags schalten und da dürft ihr alle drauf wählen.
Genau, und ihr könnt auch gern mitwählen, wenn ihr noch ein bisschen Restalkohol habt. Vielleicht sind die Antworten dann umso spannender. Und ja, ich bin schon gespannt, was du mir dann erzählen wirst im Februar, ja. Karin.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like. Wenn ihr unseren Podcast mögt, freuen wir uns über eure Unterstützung, indem ihr uns abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Erzählt euren Freunden und Familien von uns, damit auch sie für jede Situation gewappnet sind, und folgt uns gerne auf Insta und TikTok. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt euch die Bilder zu den Folgen ansehen, sowie Geräusche erraten. Wenn ihr Themen für uns habt, schreibt uns gerne auf Insta, TikTok oder unter wieüberlebtman@yahoo.com. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.